Dementsprechend das Erste, was ich glaube, was jeder wissen sollte, Herzinsuffizienz ist nicht gleich reduzierte LVEF, sondern es ist ein klinisches Syndrom mit Symptomen plus minus Zeichen. Dennoch gibt es hier eine scharfe Trennlinie zwischen dieser Gruppe und diesen beiden Gruppen, und die besteht darin, dass es für diese beiden Gruppen offiziell keine wirksame Therapie gibt. Hingegen für die Gruppe mit der reduzierten Ausfallfraktion gibt es einen Therapiealgorithmus. Zusammengefasst können wir die gesamte Therapie für die Herzinsuffizienz, die halt nur für die unter 40% EF gilt, mit vier Parametern bewerkstelligen, die gesamte Auftitration, sodass wir hier für den ACM diese drei Parameter kümmern müssen, für den Beta-Blocker diese, für den MRA diese, Sacubitril-Valsartan, ein bisschen ein höherer Blutdruck, weil es den Blutdruck mehr senkt als der ACM, aber dafür sind wir mit dem Kalium toleranter. Und für Ibarbradin laut Guidelines und Studienlage 70 Herzfrequenz und refundiert in Europa und in Österreich wird es erst ab 75 Herzfrequenz. Die kardiale Resynchronisationstherapie ist eine eindeutige Indikation, der Patient hat Sinusrhythmus und einen sehr breiten Kammerkomplex und dadurch wird das Herz asynchron. Und das kann durch diese Resynchronisationstherapie wieder synchronisiert werden. Und in unserem Algorithmus, den ich schon kurz gezeigt habe, steht das dann halt da unten, Rücksprache mit HI-Spezialisten. Also das ist nicht etwas, was jeder können muss von der Indikationsstellung und das bleibt dann meist in implantierenden Zentren über und dort hoffentlich dem Herzinsuffizienzspezialisten. Und bezüglich der nichtsteroidalen Antirheumatika, die haben tatsächlich eine Klasse 3 Indikation in der Herzinsuffizienz. Das ist nicht nur, es ist nicht so gut, sondern weil sie das Risiko für Verschlechterung, Dekompensation und Hospitalisierung erhöhen. Da ist dann quasi noch das nichtsteroidale Antirheumatika, dass man das vermeiden soll, dazugekommen.
Die Aortenklappenstenose, einer der zwei sozusagen führenden Klappenerkrankungen. Die meisten kennen Klappenöffnungsfläche bzw. 40 mm Hg mittlerer Gradient. Und wenn man sich das dann anschaut, dann sieht man hier, dass ein Teil der Patienten zwar unter einem Quadratzentimeter Klappenöffnungsfläche hat, aber der Gradient ist bei 20, 25. Das heißt, diese Werte korrespondieren nicht immer. Und da möchte ich Sie hellhörig machen, wenn Sie so einen Echobefund lesen, die KÖF alleine sagt nicht, ob etwas schwer ist. Es kann auch eine mittelgradige Aortenklappenstenose, eine KÖF von 0,7 oder 0,8 haben. Und jetzt ist die Frage Symptome und etwas, was Braunwald schon vor vielen, vielen Jahren beobachtet hat, hat immer noch seine Gültigkeit, nämlich gefährlich wird es dann, wenn der Patient Beschwerden bekommt. Ich möchte nur mit Ihnen kurz besprechen, was machen wir. Also wir haben jetzt Symptome, die auf die Klappe zurückzuführen sind. Wir haben eine schwer verengte Klappe. Und der nächste Punkt, und auf den möchte ich besonders hinweisen, ist, wir müssen ausschließen, dass es, wenn man so will, eine futile Intervention ist. Das heißt, dass es dem Patienten nichts bringt, weil er ganz andere Probleme, wie zum Beispiel die Gebrechlichkeit, Immobilität etc. hat, wo man unwahrscheinlicher Benefit auftritt. Das müssen wir sehr früh ausschließen. Und wenn das dann so ist, dann kann man sich entscheiden zwischen TAVI und konventionellem Klappenersatz. Möchte ich Ihnen mitgeben, was sind so Vorteile bzw. Nachteile der beiden Verfahren bei diesen Niedrig- oder Intermediärrisikopatienten? Bei den TAVIs haben wir, da wir ja den Kalk drinnen belassen, mehr Undichtheiten neben der Klappe, häufiger Schrittmacher und natürlich Gefäßkomplikationen und bei der konventionellen Aortenklappenoperation mehr schwere Blutungen, häufiger Nierenversagen und auch häufiger ein Vorhofflimmern. Und die Gerinnungstherapie, da gibt es ganz viele Studien, die jetzt laufen oder schon abgeschlossen sind. Momentan ist es immer noch so, dass man in den meisten Fällen eine duale Blättchenhemmung oder bei Indikation zur oralen Antikoagulation für eine kurze Zeit, also einen Monat, noch einen Thrombozytenaggregationshemmer dazu gibt. Wir halten die Klappen eigentlich ganz gut. Aber das, was ich Ihnen gerne mitgeben möchte, ist, wir dürfen nicht Äpfel mit Birnen verwechseln. Und das ist ganz entscheidend. Warum ist das so? Weil bei der primären Mitralinsuffizienz, ich habe da ein Bild mitgebracht, ist es so, dass hier ist ein kleines Köpfchen von einem Papillarmuskel ausgerissen, die Klappe schlägt durch, dieser klassische Dreschflegel, ein Flehl, also ein grundsätzliches Problem der Klappe selbst. Während bei der sekundären Mitralinsuffizienz die Klappe selbst eigentlich gesund oder nur gering verändert ist und die Geometrie verzogen ist durch die Veränderung im Bereich des Ventrikels oder im Bereich des Vorhofs. Und dann stelle ich im Prinzip die Indikation zur OP, und zwar dann, wenn die Linksventrikelfunktion erhalten ist. Das ist ganz entscheidend. Ist sie nicht erhalten, dann muss ich mir überlegen, okay, kann ich dem Patienten etwas anderes anbieten, und eine Möglichkeit ist ja auch ein interventionelles Verfahren.
Und wir werden uns an die ersten beiden halten, und anhand dieser Fälle werde ich so ein bisschen auf diese spezifischen Kompetenzen und Fragestellungen eingehen. Ein Zustand nach einem Enrecti, das kam nach dem Insult, ja, und sie hat eine Visusminderung. Ganz wesentlich, sie ist gangunsicher und sie hat, gerade erwähnt, eine beträchtliche Frailty, das ist eigentlich die relevanteste Komorbidität gewesen. Sie hat seit dem Insult, also zum Berichtszeitpunkt seit 5 Jahren, VKA, also ein Fenbrocomon, sprich Marcomar, mit einer TTR, ich weiß nicht, ob der Begriff allgemein bekannt ist, das ist das Maß für die Einstellungsqualität, die Time in Therapeutic Range, also Zeit, nicht die Prozent der Werte, sondern die Zeit, die sie im therapeutischen Bereich verbringt, von 85%, wobei sie nie überkoaguliert war. Was ist dann passiert? Sie ist gestürzt, wahrscheinlich mit dem Kopf auf dem Boden. Der Sturz ist unbeobachtet erfolgt. Sie konnte man nicht mehr befragen. Aus ihrer Lage wurde das geschlossen. Es war ein Holzboden. Sie hat dabei eine Hirnblutung erlitten. Die Patientin wurde entlassen mit der Bemerkung, Wiedereinführung einer geeigneten Antikoagulation nach hausärztlichem Ermessen. So. Die Frage an Sie, was würden Sie denn tun? Die entscheidenden Kriterien sind, wie gesagt, der Blick auf den ganzen Menschen. Welches der beiden Risiken lässt sich besser beeinflussen? Welche der Therapien lässt sich am besten steuern? Und nicht zuletzt, wovor hat die Patientin am meisten Angst? Wenn wir geben ihr eine Alternative, die keiner von uns gerne haben möchte. Und zwar habe ich gegeben ein Enoxaparin 20 Milligramm und ich werde Ihnen erklären, warum. Die Angehörigen wollten auf gar keinen Fall wieder das Marcomar, weil das war schuld. Ja? Die Patientin will auf gar keinen Fall wieder einen Schlaganfall. Interessanterweise, die Blutung hat sie weniger beeindruckt. Und dazu kommt, dass die Sturzgefährdung ja weiterhin besteht.